At Highland, we're all about celebrating little wins and little ways to innovate digital processes. There's no customer pain point too small for us to help with. Maybe that's why more than half of the Fortune 100 looks to Highland to connect their content and data, improve processes, and turn little efficiencies into big wins for their customers and clients. Highland, intelligent content solutions for innovators everywhere at highland.com.
So, einen wunderschönen aktuelle Tageszeit hier einfügen an alle da draußen an den Endgeräten. Mein Name ist Mathis Penkert-Hennig und ich befinde mich mit meinem Hetero-Lebenspartner Andreas Wolf in der Bibliothek zu Erlangen. Oh. Bei uns sind zwei Menschen, mit denen wir schon länger reden wollten und hier seit dem Mittwoch, wir haben inzwischen was?
Einen Tag.
Samstag, auch schon öfter gequatscht haben. Bei uns sind Mirko und Christopher aus der Paper Street Company in Mannheim. Habe ich das alles korrekt
rezipiert? Paper Street Comic Company, aber ansonsten der Rest.
Paper Street Comic Company. Genau.
Schwere Worte.
Hallo. Ist die E-Mail-Adresse Paper Street Comic Company ausgeschrieben?
Ja, das ist der größte Fehler, den wir hier machen mussten.
Absolut.
es war im Nachhinein... wenn du das immer wieder sagen musst, ja, es ist so, das ganze Wort am Stück, keine Abkürzung.
Aufpassen, zwei Cs
drin. Genau. Also das ist tatsächlich sehr oft falsch.
Aber ich glaube, gestern Abend irgendwann habe ich euch jemandem vorgestellt und nur Paper Street gesagt. Und insofern habe ich mich auch schon verbessert.
Ja, nee, das
du hast ein Wort dazugelernt.
Die legitime Abkürzung.
Bei uns ist die Sparkasse Westmünsterland, die auch eine dementsprechende Domain haben. Aber die haben jetzt SPKWM einfach auch mit lizenziert und jetzt
Spuckewm.
Ja, aber das ist gut. Jetzt muss ich die ganzen Worte nicht mehr eintippen.
Nice. Also das war der erste Fehler, den ihr gemacht habt
genau.
mit der E-Mail-Adresse.
Genau.
Was würdet ihr sagen, war der schwerste?
Einen Comicladen aufzumachen.
Also mit ihm einen Comicladen aufzumachen.
Also ich glaube, der schwerste war eben damals diese Versuche, mich kennenzulernen, beizugeben und 17 Jahre später mit dem Kollegen hier immer noch zusammenzuhocken. Zwischenzeitlich, wir haben uns in einem Pizzabotenjob kennengelernt vor 17 Jahren, haben zwischendrin auch 3 Jahre zusammen in der WG gewohnt und haben diese Beziehung dann in einer Geschäftsbeziehung weiter vertieft. Und die läuft halt bis heute.
Weil
nicht über euch, nur anders.
Weil ihr im Grunde alles zwischenmenschliche Abschleifen vorher schon erledigt habt und die Fallhöhe nicht mehr so hoch
war. Die Prozesse gibt es ab und zu immer noch, aber das, wie es halt in jeder guten Beziehung ist, redet man darüber und dann geht es auch wieder weiter.
Wir wissen, was uns an dem anderen stört und wir wussten, bevor wir den Laden aufgemacht haben, ob wir damit klarkommen oder nicht. Und wir haben beschlossen, wir kommen damit klar.
Ja, also, wir wissen halt auch, was wir aneinander haben. Also
ja.
Wo wir uns vertrauen können, wo unsere Expertisen liegen, an wen wir uns quasi weiterleiten oder an wen weiterleiten müssen, wenn es irgendwelche Fragen geht. Und das ist halt so die zwei großen Grundpfeiler, glaube ich, im Großen.
Das Menschliche verstehe ich jetzt. Aber warum Comics? Also habt ihr gedacht, ich habe 1 Million, ich will nur noch eine halbe?
Ja, wir können halt sonst
nichts. Ja, das hat mir mal ein Dozent gesagt, wie machen so ein Vermögen mit dem Verlag, zu dem ein großes Vermögen, mal ein kleines Vermögen draus. ja gut, ich meine im Prinzip, ich glaube, uns beide hat schon immer das Thema Comic, also auch von der frühen Kindheit, also sobald man lesen konnte, das ist der Klassiker früher, man ist in Urlaub gefahren, irgendwo, auch in Italien am Strand gab es einen Kiosk, ein Clever and Smart, lustiges Taschenbuch, irgendwie bist du da dann auch reingerutscht, irgendwann bist du dann später... Wenn du dann selbst schon Taschengeld hattest, dann bewusster irgendwo auch mal hingegangen und sofern es möglich war. Ich meine, in den 80ern hast du Zeitungskioske gehabt, da war das Thema Comic noch nicht so wirklich irgendwie in Läden verortet. Oder es waren irgendwie, naja, sehr spezielle Abteilung in Buchhandlungen, wo dann diese Hardcover in Drehständern standen, die man nicht bezahlen konnte, oder ein Akira, der 30 Euro kostet. Mhm. Das ist halt so, für einen 12-Jährigen ist das harter Tobak, davon gibt es 20, ja, danke dafür.
Also ich muss da reingritschen, das ist, also jetzt würde Mercurio da nicht für mich, also erstens war das bei mir in Griechenland im Urlaub, wo ich meinen Asterix am Strandkurs gekauft habe, und zweitens habe ich in den 80ern noch nicht so viel gelesen, ich habe in den 90ern gelesen, wo die Bücher schon aus Papier waren.
Stimmt, ja. Das Steinheim schleppen bei mir.
Da war das ein bisschen einfacher, den Zugang zu finden, wenn du eh schon lustige Taschenbücher um die Ohren geschlagen bekommen hast und dann Dragon Ball quasi genau gleich aussieht, nur besser.
Ja. Also du hattest da schon taschengeldkompatiblere Varianten.
Ja, gut, ich meine im Endeffekt an frühe Zeit mit Taschengeld, da bin ich jetzt dann doch auch alt genug, dass ich mich dann nicht mehr dran erinnern kann. Ich weiß überhaupt nicht, wer das macht. Ich weiß halt nur so irgendwie, ich hatte Comics und lustige Taschenbücher und Lucky Luke und dann irgendwann Spider-Man, aber ob ich mir die gekauft habe oder ob mir die gekauft wurden.
Hm. Also ich kann mich so weit nur dran erinnern, dass quasi in dem Moment, wo man so aus dem lustigen Taschenbuch rausgeht oder aus diesen Episodengeschichten, und das war bei mir, war es halt Spider-Man oder die Spinne, wie es damals bei Condor hieß, wo du dann gemerkt hast, da gibt es eine kontinuierliche Story. Und Moment, es wird in einem Album fortgesetzt, in einem Taschenbuch, in Heft so und so, und wirklich auf die Jagd gehen musstest, das Zeug zu holen. Da bin ich aktiv dann losgegangen, habe mir halt dann auch welche geholt, weil ich diese Story ja weiterlesen wollte.
Ja, das war auch genau meins. Wir haben ja die Tage schon besprochen, wir sind 2 Jahre auseinander und Condor und vor allem Spider-Man war viel McFarlane, genau, Eric Larson, genau, das war genau. So die Zeit. Dann über Taschenbücher, über Hefte und so weiter. Mhm. Das habe ich auch mit. Also es gab tatsächlich auch schon erschwinglichere Varianten, die auch an Kinder vermarktet wurden. Mhm. Da übrigens noch viel in Supermärkten. Also ich habe meine Sachen viel bei einem Edeka-Markt bei uns um die Ecke damals noch gekauft.
Ja, bei uns war es das Bella. Der Tabakstand, da hast du ab und zu mal was bekommen.
Ah ja, gut, dem Kioskchen, ja, genau. Stimmt, da erinnere ich mich auch noch dran.
Und die hatten auch Dino bei dem Edeka. Und jetzt ist es so, also dann kam bei mir irgendwann ein Comic-Shop dazu, weil es in Oberhausen tatsächlich schon sehr lange ein Fachgeschäft gibt. Und da wurde es dann auch interessant für mich. Wir haben mit dem Jörg schon mal in einer sehr viel früheren Episode, die werden wir euch verlinken, gesprochen, der mich auch sehr comic-sozialisiert hat und mir früh dann interessantere Sachen gezeigt hat. Und der ist aber tatsächlich angestellt gewesen. Mhm. Ihr habt das ja wirklich gegründet. Ihr habt ja wirklich den Laden angemietet.
Genau. Wir haben die GbR gegründet. Also im Februar 16 haben wir quasi die Firma gegründet und sind dann haben ein bisschen Werbung gemacht und hatten damals schon eine kleine Online-Präsenz, die dann irgendwie auch ausgelaufen ist, aber das war, ja, keine Ahnung. Wir hatten einen ganz wirren Shop, der die Mehrwertsteuer nicht reingerechnet hat, wir hatten dann empfohlen bekommen, aber es war so für kleine Dinge, da ging das, und in der Vorversion ging das wohl auch noch, aber in die Version, die wir hatten, ging das wohl nicht mehr, und dann hatte ich dann irgendwie Kontakt mit dem Support in Südafrika. Dort, deren Support-Center saß.
Wild.
Ja, genau. Also im Sinne von, ich schreibe einen Roman mit meinem Problem, das hätte ich gerne gelöst. Ja, sie haben Freitagabend um 23.30 Uhr haben sie einen Telefontermin mit uns. Das führe ich dann auf Englisch und sag so, ja, mein Problem habe ich ja geschildert. Ja, es war auf Deutsch, habe ich nicht lesen können. Warum ist euer Frontend dann auf Deutsch? Und ja, wir wissen von dem Problem, mal gucken, wann es gelöst wird. Ende der Online-Präsenz erstmal.
So wünscht man sich
das. Genau, auf jeden Fall.
Und aber dann, wir haben ja auch schon vorher, bevor wir aufgemacht haben, haben wir es ja auch schon in ein, zwei kleine Conventions geschafft.
Genau, genau. Also so lokale Geschichten halt.
Genau, hier wie Cross at Park.
Cross at Park.
Cross at Park hieß am Anfang.
Die haben auf der Hanami, in Hanami ist so ein Manga-Anime-Festival in Ludwigshafen gewesen, also quasi eine Brücke weiter. Der Wurmfortsatz von Mannheim. Und wir hatten die Ware halt schon, noch keinen Laden, und haben im Pavillon da irgendwo im Park gestanden, haben dann quasi so ein bisschen Zeug vertickert und so, das war ganz lustig eigentlich. Und das war im Juni, und zu Juli haben wir dann auch ein Ladengeschäft gehabt. Und hab dann irgendwie auch so eine Hanami-Berichterstattung dann irgendwie, weil da gab es halt einen Comicladen. Und er wurde wohl interviewt, und inklusive der Frage, wie er es denn findet, dass Mannheim wieder einen Comicladen hat, weil ein Jahr zuvor hatte der Alteingesessene zugemacht. Das war somit auch die Idee, warum wir jetzt quasi.
Ja, darauf wollten wir mal zu sprechen kommen, genau. Warum jetzt eigentlich Comic.
Genau. Also wir hatten ursprünglich mal eine Idee, die mit Literatur und Gastronomie zu tun hatte, und haben dann gesagt, nee, wir möchten abends auch mal wieder zu Hause sein. Also lass mal den Gastronomie-Teil raus und machen nur Comics und arbeiten trotzdem spät. Aber naja, jedenfalls wurde der interviewt und mit der Frage, wie er halt das findet, dass ein Mannheim wieder ein Comicladen Laden aufmacht. Ich dachte, verdammt, woher wissen die von uns? Das gab noch einen zweiten. Der hat parallel zu uns aufgemacht, der aus diesem Comicothek-Ding da rausgekommen ist, eine Zweigstelle von einem Kölner Laden war. Wir haben innerhalb von einem Monat parallel aufgemacht.
Ach, krass.
Also das war
eine besondere Situation.
Ja, auf jeden Fall, ja. Gut, wir hatten den Vorteil, dass, also zu dem Zeitpunkt, mittlerweile machen wir das, aber zu dem Zeitpunkt haben wir noch keine US-Importe gemacht, noch keine US-Neuware angeboten. Wir hatten unser Steckenpferd, also neben der deutschen Neuware, auf antiquarische und Ankäufe halt gesetzt. Also unsere Dinge gehen halt bis in die 60er teils zurück, also sowohl im deutschen als auch im US-Bereich. Also es, da sind wir halt schon dabei, einen großen Backkatalog in dem Bereich, also gerade im Einzelheftbereich halt irgendwie aufzubauen. Und sind auch,
also halt auch so Sachen wie alte Williams, Geschichten, Bessie, Gespenstergeschichten,
genau,
sowas
genau.
Alles.
Also wir hatten ein Fantastische 4.1 von Williams zum Beispiel, hatten wir mal so Geschichten, das war mal. Und da kommen halt immer mal, ich meine, klar, man kriegt immer mal den Standardkram, also pro, sag mal, dritten Ankauf ist immer die ganzen 90er-Blase, Spawn, Image-Sachen, die dann über Splitter damals rausgekommen sind und so weiter, also der Standardkram in Anführungszeichen, weil da jeder quasi von den etablierten Verlagen auf die Indie-Verlage gegangen ist, das irgendwie 15 Hefte durchgehalten hat und jetzt mittlerweile wieder loswerden will. Das ist fast bei jedem Ankauf mit dabei oder im Angebot, aber manchmal sind da halt auch richtig, richtig dicke Brocken und coole Sachen dabei.
Und die Vision hattet ihr von Anfang an? Also, dass ihr gesagt habt, wenn wir jetzt machen, dann wollen wir auch antiquarisch weit zurück, weil das immer eure große Herausforderung im Hobby war, was zu finden? Oder woher kam die Idee?
Die Idee kam damit, dass wir quasi in dem Kapital unsere eigenen Sammlungen mit reingesteckt haben. Und das ist halt so, das war der Grund, mit der Grundstock halt für quasi unsere antiquarische Abteilung.
Und das ist das, was ich glaube, für mich hat das zum Comicladen dazugehört, dass du diese Kisten hast, in denen irgendwie das alte Zeug drin ist, wo du gucken kannst, was dir fehlt und worauf du Bock hast und was Neues zu entdecken.
Also das ist ja wild. Habt ihr eure Sammlung aufgelöst oder ausgedünnt, dass ihr sagtet, okay.
Hart ausgedünnt.
Okay.
Ja.
Also das ist wirklich, wir haben natürlich Sachen, die uns geschenkt wurden oder die wo wir wussten, die werden wir noch fünfmal lesen, die behalte ich. Aber damals haben wir viel von unserem Zeug in den Laden gestellt.
Ja. Gut, manche dann auch wieder rausgenommen. Man hat es auch nicht, vielleicht wird es doch behalten.
Als die Regale voller wurden und manche Sachen immer noch da waren, hat man dann gesagt, ja, nee, gut, okay, mittlerweile, jetzt können wir auch mal eine neue, keine Ahnung, Death Note neu dahinstellen, das ist ein blödes Beispiel, aber irgendwas anderes, so kann ich mal wieder mit nach Hause nehmen.
Ja.
Das ist live.
That's live. Finde ich aber trotzdem interessant. Man hätte ja auch sagen können, wir fangen mit einem Comicladen an und das wird sich schon reinspülen über die Zeit, weil ich glaube, bei den meisten ist es auch so.
Aber du willst keine leeren Regale haben am Anfang?
Vollkommen alles gut.
Also wir hatten tatsächlich, hatten wir damals noch eine Transformers-Sammlung von einem Bekannten, der die loswerden wollte, mit drin und diese großen Kartons haben ziemlich viel Leerstände am Anfang in den Regalen gefüllt. Und wenn man jetzt aber, na gut, jetzt nach knapp 8 Jahren die Realität sieht und man merkt, dass Fläche und Regalmeter begrenzt, was da mittlerweile reingespült ist, was halt die Manga-Verlage pro Monat an Publikationen raushauen, was Verlage wie Panini jede Woche, Splitter hat auch pro Monat zweistellig irgendwie Titel, die sie raushauen und das sind ja nur die großen.
Wir hatten am Anfang, hatten wir so 2x2 Kallaxe, 2 Stück, da haben wir die Novis draufgelegt und das haben wir dann gemerkt, so ja, okay, das hat nicht so wirklich gereicht, aber man konnte es irgendwie halt ein bisschen regeln. Und dann haben wir das irgendwann relativ schnell auf 2 Vierer erhöht. Und dann ging's. So, dann hat das lange gereicht, dass wir die Novis für einen Monat durchrotieren konnten von allen Manga-Verlagen. Mittlerweile haben wir, ich weiß nicht, wie viele da stehen, aber
2 Vierer, 2 Zweier und ein Regal, wo wir quasi nochmal einen Teil auslagern
müssen. Ja, also und dann langt's immer noch nicht. Das ist einfach echt viel geworden.
Ja, und die Leute, die was Antiquarisches suchen, also gucken die bei euch online, kommen die vorbei oder sagen die euch was und ihr sagt, ah ja, klar, da hinten ist so eine Kiste, die hat so ein blaues Tesa und wenn du da das 20. Heft von hinten nimmst.
Ja, also alle 3, Online-Shop läuft, Antiquariat ist noch ein bisschen das Stiefkind, was Online-Shop angeht,
Bebilderung
weil die Bebilderung halt nicht da ist. Also es ist alles drin. Du siehst halt nur keine Bilder dazu. Und der letzte Punkt mit dem, die Kiste.
Auch?
Ja, also ich kann dir sagen, mit der großen Wahrscheinlichkeit, wenn du mich fragst, habt ihr das Heft, kann ich dir mit großer Wahrscheinlichkeit sagen, ja oder nein, aber ich kann auch alles nachgucken im System. Und ich kann dir, wenn ich weiß, auch sagen, wo ungefähr, aber da Kunden kommen und Kunden Dinge anfassen und die dann woanders hin tun, als sie vorher waren, kann ich dir nicht sagen, dass es das 4. Heft von vorne ist. Ich kann dir nur sagen, Hoffentlich ist es in der vorderen Hälfte von dieser Kiste. Bitte, bitte.
Na gut, aber ich meine, davon ab, wir sind da, was das Ganze angeht, was das Anlegen unserer Ware angeht, auch was das Katalogisieren von Antiquarischem angeht, sind wir eigentlich relativ akribisch. Also quasi, wir sortieren nach Alphabet, nach Jahrgängen und so weiter. Wir haben eine deutsche und englische Abteilung, dementsprechend da, guck mal, so in dem Meter unter dem Reiter müsste es stehen. Oder es steht hinten oder sonst. Also wir haben zwei Räume halt. Wir haben einen vorderen Raum, einen hinteren Raum. Der hintere Raum war ursprünglich Lager und Büro. Den haben wir irgendwann gemerkt, dass hinten dran noch ein Raum ist, also der halt nur über Hof zugänglich war, der aber seitdem nie benutzt wurde. Dann haben wir unseren Vermieter mal angehauen, wie schaut's denn aus, können wir den dazu haben? Und haben dann da einen Durchbruch gemacht und sind quasi dann mit Lager und Büro eins nach hinten gezogen. Und da haben wir auch, also unsere, bis auf eine Wand, würde ich sagen, verteilt sich in den Räumlichkeiten Comic und Manga gleich. Also wenn du am Comicregal stehst, stehen Mangas hinter dir oder unter den Boxen. Im hinteren Raum ist es auch, da haben wir quasi, wir haben unser Albenantiquariat und Splitter nach hinten verlagert, dass quasi man auch durch andere Abteilungen, also wir sind ja offen für verschiedene Medien und Themen, deswegen wollen wir das auch nicht so, der Raum ist das, sondern man muss quasi schon so durch die Themenwelten, Anführungszeichen, durchgehen, um an die Sachen ranzukommen.
Mhm. Und da seid ihr tatsächlich auch von eurem persönlichen Interesse her diverse aufgestellt, weil ansonsten kenne ich es in vielen Fachshops ist es ja so, dass du reinkommst und du hast entweder halt so einen richtigen alten Haudegen, wie den Simpsons Comic Shop Mann.
Ja, der da halt, entwickeln wir uns hin, ja.
der halt so seine zwei, drei Pet-Themen hat und aber hier die Manga-Kacke, keine Ahnung, der steht da vorne, habe ich keine Ahnung von.
Das war, glaube ich, eine ganze Weile so, dass du quasi eher so der Ansprechpartner für Manga warst, nicht war so für den westlichen Bereich. Das hat sich dadurch, dass durch den US, und Christopher kümmert sich um unsere US-Geschichten im Großen und Ganzen, also quasi Betreuung der Kunden. Wir machen ja, kannst du sagen, ich meine, wir haben heute Morgen hast du auch wieder irgendwie vom Hotel aus, so hier, das und das Variant-Cover gibt's von dieser Nummer, welches möchtest du? Also wir sind da immer sehr eng mit im Kundenkontakt und weil manche sagen, okay, sie haben immer das Standard-Cover. Andere sagen, sprich mit mir jeden Monat. Beide Varianten sind okay für uns. Anstrengend, aber okay.
Anstrengend, aber ist okay. Es ist aber ja. Der Service, den wir geben.
Genau.
Wir haben uns das so ausgesucht.
Aber das war, wie gesagt, da haben wir so einen kleinen Shift in den Verantwortungsbereichen gehabt. Wie gesagt, am Anfang war eher sehr Manga, weil wir haben den Manga-Verlagen die Bestellungen, Gespräche gemacht. Ich habe mit den anderen Verlagen das gemacht. Mittlerweile habe ich mich in dem Manga-Thema auch weit mehr eingefunden, wobei wir da auch verschiedene, also Überschneidungen, aber auch verschiedene Themen haben, was die Inhalte angeht. Und ich dann auch angefangen habe, mir die Previews anzugucken. Also quasi auch in den US-Bereich dann mal mit mehr reinzuschauen. Dass wir quasi beide so weit ist, also wir sind immer noch Spezialisten auf kleineren Gebieten, aber Universalisten im Großen und Ganzen.
Wir tun, was wir können.
Das ist nicht viel, aber.
Und seid dann auch reingewachsen, ja.
Genau.
Ja, also es gibt immer noch natürlich einen Haufen Dinge, die wir nicht kennen, nicht kennen können, nicht, aber nicht. Manche Leute kommen rein und sind tatsächlich der Meinung so, und das hast du hier alles gelesen.
Nein. Genauso wie der andere Klassiker, gratis Comic. Ah, das ist alles gratis heute. Also wenn du jedes Mal einen Euro für den Spruch kriegen würdest, dann bräuchte
ich. Aber das sind natürlich Sprüche, die Andreas und ich auch kennen, weil du dann halt immer mal wieder, wenn du irgendwo was sagen oder schreiben darfst, dann vorschnell mit dem Kampfbegriff Comic-Experte um sich geworden. Ja. Was bist du für ein Comic-Experte? Du hast noch nie Tim und Struppi gelesen? Ja, nee, weil franco-belgisch ich halt wenig lese und da bin ich noch nie zu vorgedrungen.
Das ist tatsächlich, glaube ich, auch unser großes schwarzes Loch noch so irgendwie, das wo wir noch nicht so wirklich. Also klar, man beschäftigt sich damit, man informiert sich auch manchmal um die Debatten, die halt darum entstehen. Ich meine, saß jetzt gerade irgendwie, wie du gerade einen der Titel, die du genannt hast, was ja auch das Erbe oder die, was dahinter steht halt in manchen Belangen.
Genau, die kontroversen Aspekte von Hergé. Aber das, also ich habe schon davor, ich habe, glaube ich, mal ein, zwei Trickfilme gesehen. Das ist auch gar nicht, dass ich jetzt irgendwie durch die kontroverse Hergé-Diskussion da noch nicht durchgedrungen wäre, sondern einfach, weil ich für mich immer so einen Anlass brauchte. Ich habe zum Beispiel Valerian, habe ich sehr große Freude dran gehabt. Da war für mich aber auch der Film der Anlass, weil unser Blog ja damals auch so ein bisschen aus der Idee geboren war, dass man ähnlich wie CrossCult das Programm aufstellt, dass man sieht, was ist jetzt gerade multimedial ein Thema und dann halt die Comic-Originale, die dann ja vom Verlag auch gefeatured werden, nochmal dediziert vorstellt. Und dann habe ich das auch zum Anlass genommen, mich in solche Inseln reinzuarbeiten. Ne?
Also es ist, du kannst halt nicht alles lesen. Wir hatten es ja schon drüber, was der Output ist, wie groß der Output von den Verlagen ist. Und es würde, selbst wenn wir versuchen würden, du kannst nicht alles lesen bei allem up-to-date sein. Wenn wir jetzt anfangen, uns da reinzufuchsen in das Franco-Belgische und in das etwas, nennen wir es mal, anspruchsvollere, dann wird irgendwo was anderes wieder liegen bleiben. Dann wüsstest du nicht mehr, banal gesagt, was bei Batman abgeht, weil du dafür den keine Zeit mehr hast. Und dann kommt wieder der Nächste und fragt dich, was geht denn gerade bei Batman ab? Und du sagst, weiß ich nicht, ich habe gerade Tim und Struppi gelesen.
Ja, genau. Das ist halt irgendwie das Witzige dran. Ich meine, am Anfang hatten wir tatsächlich Zeit, während der Arbeitszeit zu lesen. Ja. Da hat man mal einen Trade gelesen, wenn man einen Comic. Mittlerweile verlagert sich das ja auch als ins Private, weil du einfach, wie er sagt, das ist, wenn du das eine fallen lässt, nimmst du das andere in die Hand. Weil entweder ist es Online-Shop-Abbildung, Untergliederung oder ich meine, keine Ahnung, man konzentriert sich auf Videoinhalte, dass man auch mal 2 Tage beschäftigt, um das wieder den Schnitt zu machen. Das mache ich halt auch auf der Arbeit, weil ich kein Gerät halt zu Hause habe, womit ich sowas machen kann. Das fällt ja auch alles da rein.
Das ist nichts passiert im Laden. Ich denke, was macht ihr, Mirko, die ganze Zeit? Wochenlang passiert dir gar nichts. Und dann sehe ich das Berserk-Video und denk von uns und denke mir, aha, ja, das ergibt Sinn, weil sieht gut aus.
Aber auf der anderen Seite ist es, glaube ich, so eine Fokussierung auf einen gewissen Markt ist ja auch ein Wert für sich. Also, wenn die Kunden dann auch wissen, hey, wenn ich wissen möchte, was gerade bei Batman los ist oder es gibt 3 Variants und ich habe die Möglichkeit, das genau da zu kaufen, ist das ja auch etwas Herausragendes. Klar, vielleicht kriegt ihr dann die Kunden nicht ab, die eher Graphic Novels kaufen würden.
Du kannst gar nicht, also das sind ja dann Individuen, das sind ja dann Leute wirklich, die irgendwie, da ist dieser französische Künstler und dieser französische Autor und dann hier der spanische und der und dann kommen die Leute kommen und sagen, habt ihr das Neue von Jacques Bobou? Und ich muss dann sagen, wer? Und du hast noch nie von dem gehört. Der hat ganz klare Sachen gemacht wie das und das und das. Und so.
Klar, weil der Markt halt genauso groß ist wie der amerikanische. Mm. So, und den müsste man sich halt komplett auch noch drauf schaffen. Ja,
richtig. Genau. Richtig.
Was würdet ihr, also jetzt am Anfang haben wir so ein bisschen stoffelig gesagt, die schlimmste Entscheidung war es, den Comicladen aufzumachen, aber ihr macht das ja schon mit Herz und Begeisterung und nur schlecht kann die Entscheidung nicht gewesen sein, aber auch wenn ihr jetzt sicher keine detaillierten Zahlen aufdröseln müsst und möchtet, wie wirtschaftlich ist das? Ihr beide arbeitet darin? Wie viele Stunden, muss ich mir vorstellen, arbeitet ihr netto? Und würdet ihr sagen, dass ihr mittlerweile ganz gut davon lebt? Der Laden ist ja jetzt 8 Jahre auf, 7 Jahre?
Ja, acht Jahre fast, also im Juli.
Oder ist es schon so, dass ihr sagt, puh, nee, das muss man schon sehr lieben und ist nicht zu empfehlen?
Macht keine Comic-Shows auf. Es ist nicht zu empfehlen. Vor allem nicht im Kreis Mannheim-Ludwigshafen. Ich würde davon abraten.
Ja gut, aber ich glaube, das ist, wie gesagt, dadurch, dass wir ja Hobby zum Beruf gemacht haben, so gesehen, steckt man ja da andere Dinge halt, also andere Energie da rein. Man muss ehrlicherweise so sagen, wir haben beide noch einen Nebenjob. Weil ich meine, wir sind zwar quasi Vollzeit plus minus da drin, aber um da jetzt 2 richtig volle Gehälter rauszuholen, da wirft es nicht genug ab. Da kaufen wir uns quasi dann, naja, Freizeit ist das falsche Wort, weil wir haben zwar jeweils 3 fixe Tage pro Woche und dann kommen wir halt auch nochmal irgendwie und machen, was weiß ich, kümmern uns halt um unsere Steckenpferde im Laden.
Was halt liegen geblieben ist.
Genau, dass es einfach die Woche über weggeht. Wir haben seit 2 Jahren noch eine Aushilfe, das ist quasi eine Ex-Praktikantin, die wir am Ende des Praktikums da, hey, wie schaut's aus, möchtest du bleiben? Weil die mit ihren 14 im Vergleich zu anderen Leuten so gute Arbeit geleistet hat, dass wir gesagt haben, ey, wir würden nicht gerne halten, weil das würden wir gerne für uns bewahren. Und die schafft uns auch halt jede Menge Kram weg, die sonst halt also so im Tagesgeschäft liegen bleiben.
Ist jetzt 16 und wir haben sie mit unserem Laden gelassen. Also die schmeißt die Bude jetzt für 2 Tage.
Ja. Während wir hier sitzen.
Während wir hier sitzen.
Und ein bisschen quatschen und trinken. Ja.
Schön,
genau.
Großmeier.
Nein, aber das, also mein Lebensmodell ist das auch. Also in einer Welt, wo man bespricht, wie man seinen Kapitalüberschuss am besten vermehrt und wie man in Immobilien investiert, habe ich tatsächlich auch immer eher Arbeit und Jobs gemacht, die mich vielleicht weniger reich gemacht haben als andere Sektoren, in denen ich hätte arbeiten können, wo ich dann aber mit Leuten gearbeitet habe, die ich angenehm fand, wo ich mit Sachen gearbeitet habe, die mich interessieren. Und wenn ihr jetzt in einem Shop arbeiten würdet, in dem ihr Maßanzüge und Krawattennadeln verkaufen würdet, dann wäre das halt auch eine andere Hausnummer und das fühlt sich dann ganz anders an.
Genau. Das ist so. Naja gut, ich meine, du machst halt abends dann deinen oder unseren, je nachdem, wer halt da ist, ist es halt seiner, den Laden zu, weißt, was du gemacht hast und weißt, dass du was Gutes gemacht hast. dass du halt vielleicht dann wirklich an dem Tag obskures Heft X aus Kiste Y rausgezogen hast und den einen Menschen, der es gesucht hat, glücklich gemacht hast.
Ja.
Oder halt, keine Ahnung, wir haben ja auch oft Leute, also entweder Leute kommen und sagen, oh, ich würde gerne mit Comics anfangen oder hast du was zu diesem und dem Thema und dann gehst du rum und ziehst halt Dinge aus dem Regal und probier mal das, ah, vielleicht doch nicht. Ich meine, wo du gerade die Maßanzugsgeschichte hattest, ich war in einem, zu seiner Hochzeit, wenn du siehst, wie ich hier aussehe. Ich meine, ich war in einem Laden, wo ich mich mal anziehen musste, dass ich auch auf eine Hochzeit gehen kann. Und da war auch so eine Frau, die halt irgendwie dann so, ah ja, Moment, wir probieren das mal. Nee, doch nicht. Und so kannst du dir das halt vorstellen.
Die hat das halt gefühlt.
Die hat das gefühlt, genau. Ja, die war sehr kompetent darin. Ich habe mich sehr wohl gefühlt, obwohl ich mich in diesen Läden nicht wohlfühle. Und ich glaube, das vermitteln wir auch ganz gut unseren Leuten. Also soweit, ich meine, wir haben quasi Ladenfreunde, wir haben eine Ladenbubble, wir haben Leute, die nach Feierabend auch eine halbe Stunde auf einen Schnack vorbeikommen und so weiter.
Eine Community.
Genau, genau. Ja.
Gute Leute.
Genau, gute Leute. Und die halt auch mal, wie gesagt, auch ein Gebiet abdecken, das wir vielleicht nicht haben. Wo dann sagst du, ey, fällt dir gerade mal was zu dem Thema?
Ja, klar. Stimmt, ja, das ist auch mega.
Weil wir haben ja auch wirklich viel Leser, ne? Also die jeden Monat halt, naja, ich will nicht sagen kistenweise, aber schon gut was mitschleppen und dann auch eine Expertise am Start haben, auf die man auch zurückgreifen kann.
Mhm.
Und das macht's halt auch noch aus. Also du hast dann quasi nochmal so eine mittlerweile organisch gewachsene Schwarmintelligenz hinten dran, die dir quasi deine eigenen Lücken nochmal füllt, weil, wie wir vorhin gesagt haben.
Und auch so faszinierende Sachen wie, du bist gerade in einem Gespräch oder sowas in der Richtung mit einem Kunden und dann kommen irgendwie andere Kunden rein und die gucken flash verwirrt und dann hast du Leute von uns da sitzen, die dann sagen so, kann man euch irgendwas helfen? So kann ich irgendwie, so versucht ihr was und wenn es das Richtige ist, können die dir sagen, ja, ach so, ja, da musst du dahin gehen, guck mal das.
Perfekt.
Ja, auf jeden Fall. Sehr gut. Wie hat sich das mit dem anderen Comicladen entwickelt, der parallel sich aufgebaut hat?
Gut, der ist immer noch da. Wir hatten mal ein loses Verhältnis. Im Endeffekt, das ist keine Bösartigkeit oder sowas.
Nein, das meine ich auch nicht. Aber
cool mit denen.
Ja, ja.
Aber ich hab die schon lange nicht mehr gesehen.
Ja, also wir koexistieren. Das ist,
ja,
ja,
genau.
Glaubt ihr, es ist auch so ein bisschen auf die Fokussierung zurückzuführen, dass wir so ein klares Kernpublikum haben?
Nee, oder? Ich glaube, das ist tatsächlich, wenn ich mich recht erinnere, hat der dortige Geschäftsführer, Angestellter, der war in dem ehemals ansässigen Comicladen auch beschäftigt und der hat natürlich dann so ein bisschen vom Mannheimer Klientel damit rübergeholt. Ich bin zugezogener, Christopher pendelt von Worms nach Mannheim. Das heißt, wir sind da keine Alteingesessenen.
Ja, okay.
Was aber halt wiederum auch so eine Sache ist, ich meine, wir haben halt, wie du halt vorhin sagtest, mit null angefangen.
Mhm.
Und sind irgendwie zwei Straßen weg von der Hauptstraße. Ich meine, gut, jetzt auch nicht auf der Hauptstraße. Da ist die Manga-Mafia mittlerweile. Was halt auch nochmal so nach zwei Jahren Pandemie und Lockdown-Zeiten, wo sich dann quasi eine Kette auf die Hauptstraße irgendwie rein platziert und dir quasi die Laufkundschaft aus der Fußgängerzone.
Das merkst du.
Ne? Das ist halt, aber gut, das war halt parallel auch zu einer Inflation letztes Jahr. Ich meine, mittlerweile stabilisiert sich der Markt wieder ein bisschen. Aber nach drei schwierigen Jahren ist es halt merklich irgendwo.
Ich glaube aber trotzdem daran, also wenn ich ans Comiczentrum in Oberhausen denke, der Jörg ist jetzt seit einigen Jahren raus und die neuen und jüngeren Leute, die da drin sind, machen keinen schlechten Job. Ich bin da immer noch ab und an drin und hole was, aber diese Bindung ist weg. Und ich wäre vorher halt nie auf die Idee gekommen, wenn ich unterwegs bin, in einem Thalia oder so ein Comic mitzunehmen, weil ich dann immer die Kohle dorthin gebracht hätte. Und wenn ich diese Bindung jetzt nicht habe, ja, bitte steinigt mich nicht, dann ist es so, dass ich unterwegs das Buch dann mitnehme,
ja,
weil ich dann halt meinen Umsatz nicht bei mir lasse. Und insofern glaube ich, dass wenn man sich so eine Community aufbaut und auch ein Vertrauensverhältnis und ihr kennt dann ja auch irgendwann den Geschmack der
Kunden. Genau,
ne? Das war für mich immer Gold wert, dass er gesagt hat, hier, du hast doch das gelesen, das fandest du doch so cool, ich habe mir jetzt das durchgelesen, das ist sehr ähnlich oder das ist der Zeichner. Das war bei mir auch ein bisschen Prä-Internet, ne? Da kann man sich jetzt auch noch selber informieren. Trotzdem ist so eine Vorkuratierung, das ist natürlich der große Pluspunkt von so einem Fachgeschäft.
Davon leben wir, von dem, dass man sich mit uns unterhalten kann, uns Dinge fragen kann und wir Sachen empfehlen können oder abraten können von Sachen.
Passiert auch. Kunden wie du kauften auch.
Ja,
aber das, wie gesagt, wir haben es ja gerade bei einem unserer Kunden, der tickt ähnlich wie ich im Großen und Ganzen, ungefähr auch ein Alter. Der ist dann auch, was weiß ich, bei Tom King sehr drin oder wenn da was Neues kommt und keine Ahnung, wir halt dann auch merken, wie es bei Gotham wie Year One zum Beispiel, dass es nicht auf Deutsch kommt, dann so, ey komm, nimm den auf Englisch, der kommt sonst nicht. Mhm. Also wo dann irgendwie auch sowas mitmachst oder jetzt auch, ich habe jetzt gerade so ein bisschen Urasawa für mich entdeckt und das mag, ja gut, du magst die Zeichnung nicht, aber das ist halt einfach, der hat so 20th Century Boys, Pluto, sowas, was ist Billy Bat und sowas auch. Und der hat auch einen sehr eigenen Zeichenstil, aber hat auch sehr erwachsene, wenn auch fantastische, aber auch erwachsene Themen quasi in seinen Werken. Und das mag der halt auch. Und dann sag ich, hey, komm, wenn du was Neues suchst, guck mal da rein. Und dann kann das funktionieren oder auch nicht, aber meistens funktioniert es halt.
Du sagtest gerade eben schon mal Laufkundschaft und du sagtest, man soll auf keinen Fall einen Shop bei euch in der Nähe aufmachen, weil sich das absolut nicht lohnt.
Natürlich. Nee, weil wir denen dann die Beine brechen.
Wir nehmen das hier auf, ne?
Also, ja, ich weiß, wir haben gesagt, wir lassen die passive Aggressivität weg.
Ist denn dann wirklich auch vor Ort das Geschäft größer als euer Online-Geschäft oder?
Bedeutend, ja. Also ich meine, das liegt aber auch daran, dass der Online-Shop noch neu ist. Der ist jetzt noch kein Jahr.
Ja, wir haben so aktiv, glaube ich, seit November und ohne jetzt Werbung und so weiter, weil wir gucken wollen, dass die Strukturen dahinter stimmen. Das ja, ist quasi,
ihr dürft aber auch Werbung machen.
Ja, ja klar, okay. Wir haben keine Werbung geschaltet.
Genau, okay.
Das meinte ich damit.
Weil also klar,
wir haben einen Online-Shop, gerne unter paperstreetcomiccompany.com einkaufen, Werbung Ende. Wir haben halt vorher das Problem gehabt mit einem anderen Online-Shop, den wir versucht haben, neben dem ersten, der total scheiße war, dass quasi, wie gesagt, wir zwei Warenwirtschaften hatten, die parallel liefen und da gab es öfter mal Diskrepanzen mit, was ist vorhanden, was ist nicht vorhanden und da haben wir irgendwann gesagt, beziehungsweise dadurch, dass wir halt irgendwie sehr kleingliedrig unterteilen, also quasi bei uns, wenn es gut läuft, sollte da stehen, Batman, 2012er Serie, 2017er Serie, Trade, Heft, also quasi dass du eine gerade Route hast, was du suchst. Der andere, den wir vorher hatten, hat dann nach 1000 Unterkategorien gesagt, so nö, jetzt nicht mehr. Und das bist du halt bei den Manga-Titeln schon irgendwie recht schnell dabei. Wenn du dann jeden anderen Verlag noch nach A bis Z irgendwie sortierst, war es dann relativ schnell vorbei.
Ich glaube, wir haben 120 US-Antiquariats-Verlage. So ungefähr. Mhm. Nur US und nur Antiquariat.
Ja, ja.
Also
da kommt wird so der Kategoriebaum schon sehr groß.
Genau, ja. Genau.
Das ist krass, ja. Also ich glaube, dass wenn ihr so eine Affinität zum Archivieren auch habt und einen guten Überblick über euren Bestand habt, das ist etwas, was häufig gerade bei so traditionsreichen Läden mit einem großen Antiquariat irgendwie hin. Also man muss mal im Keller gucken, ob man da noch was hat, ist so eine häufige Antwort.
Ja gut, das Ding ist, glaube ich, was das bei uns unterscheidet, ist, dass wir beide relativ technikaffin sind.
Ja.
Er ziemlicher, also nicht kein Crack, aber sich mit Excel ganz gut auskannte. Und wir alles in Tabellen haben. Also unser ganzes Antiquariat, bevor es Antiquariat in der Warenwirtschaft war, war es extern in der Tabelle sortiert nach, keine Ahnung was, du kannst nach Jahr, du kannst nach Titel, Verlag, wie auch immer. Und da war es noch ein bisschen schwieriger, wo es steht. Ja. Mittlerweile und durch die Neuordnung und so, also das, wir haben immer früh auf Technik gesetzt, um das als Unterstützung mit reinzunehmen und deswegen halt auch einen Überblick zu behalten, was haben wir denn da?
Ich denke deshalb, dass es vielleicht auch überregional für Leute, die zuhören, interessant ist, weil mein Freund Daniel, mit dem ich auch die Ninja-Pizza-Episoden mache, der hat zum Beispiel sehr viel seine deutschen Chaos-Comic-Veröffentlichungen, die wollte der so nach und nach vervollständigen. Das sind häufig auch gar keine teuren Sachen oder so, sondern das zu finden ist eigentlich schwierig. Und der hat dann halt auch viele Läden angeschrieben, die dann häufig geantwortet haben, ja, muss ich halt mal die Tage im Keller gucken, weil es halt auch keine Ware ist, die irgendwie sichtbar archiviert oder ausgestellt hatten, weil danach super selten gefragt wurde.
Es gibt Dinge, wo ich sagen muss, ich glaube, da ist was in den Kisten hinten, aber das ist halt Zeug, das war noch nicht dran. Das ist angekauft und das wartet jetzt darauf, dass es mal dran ist und dass es einen Preis kriegt und in eine Kiste vorne kommt. Aber ansonsten wenn du jetzt sagst, diesen Titel, kann ich innerhalb von 5 Sekunden können wir nachgucken, beide, und sagen, ah ja, okay, haben wir. Ich muss kurz gucken, wo, aber ich denke mal, müsste in der Kiste sein, wenn sie nicht irgendjemand falsch eingesortiert hat.
Das ist auch gerade so eine Sache, wo du jetzt gerade sagst, Kisten hinten. Wir hatten es auch über Ankäufe und das ist halt wiederum die Sache, ich meine, pauschal machen wir ungern. Weil wir wollen schon ganz gern wissen, was ist da drin, und wir wollen auch faire Preise zahlen.
Pauschal bedeutet nicht, jemand kommt bei euch in den Laden, legt eine Kiste auf den Tisch und sagt, ich hätte gern, wie viel kriege ich?
Genau, ja, und dann sage ich, ja, keine Ahnung.
Mystery Box.
Genau, Mystery Box. Ja, ja, ich meine, manchmal skimmst du schnell drüber und sagst, okay, aber wie auch immer. Aber in der Regel nehmen wir uns gerne Tag plus, also keine Ahnung, Zeit dafür, um das richtig zu begutachten, einen fairen Preis zu machen, weil wir auch dann dementsprechend auch die Preise für uns gestalten. Also das, da ist halt auch mal, keine Ahnung, irgendwelche First Appearances drin, die auch mal 300 Euro wert sein können oder wie auch immer, aber das ist aber tatsächlich, das ist Marktpreis oder Einstufungspreis, der halt reell ist, aber der Verkaufende bekommt ja auch sein Geld dafür.
Ja.
Und das, deswegen dieses, ich hab da was, was kriege ich dafür oder was gibt's mir dafür, das mache ich irgendwie selten. Da haben wir auch mittlerweile quasi auch Formulare vorbereitet, im Sinne von, ja, du hast mir das übergeben, wir unterschreiben das dir. Ja, nee, das ist, ja, manchmal machen wir eine Anzahlung oder irgend sowas in eine Richtung, weil wo ich auch immer sage, ey, wir sind im Haus, wir rennen nicht weg. Also wenn du morgen kommst, ist der Laden immer noch da. Das ist,
aber es ist auf der sicheren Seite sein, ist ja für alle Beteiligten gut. Und genau, es ist halt ein Haufen Hassel, auch für das Finanzamt und für, ne.
Und es ist, also, wenn man das bei euch abgibt und dann Unstimmigkeiten sind, kann man euch halt auch relativ einfach anzeigen, wenn man euch beschreiben kann und sagen kann, wo ihr arbeitet.
Genau.
Das geht nochmal als Tipp
für
zu hören.
Genau. Das ist für ein Audiosystem, ein Audioformat sehr gut, aber.
Nein, aber nochmal, um halt zu erklären, inwiefern das ein gängiges System sein kann.
Ja, klar,
wenn, gerade wenn ihr da so von euch aus schon Quittungen ausstellt.
Naja, klar. Nee, ich meine, das ist, wie ich ja gesagt habe, ich meine, wir wollen halt in dem Moment faire Preise zahlen, wir, keine Ahnung, ne, das ziehen niemand über den Tisch. Das finde ich, ich meine, das hast du oft genug irgendwie, irgendwelche Scammer und so weiter, oder Leute, die in Gebrauchgruppen irgendwelche Preise verlangen, gratis Comic-Pakete, ungelesen, einen Tag alt, 21 Euro plus Versand. Also, ich denk so.
Das hat da gerade jemand, ich habe gerade heute Morgen gesehen in irgendeiner Gruppe, Spider-Man 251.
Ja.
Nein, 249. Ich kann mir das nie merken, der mit dem Hologramm vorne drauf.
Achso, der, ja.
Für 2000 Euro.
Ich hatte den.
Der ist, wir haben den auch, wir haben den dreimal da. Also,
cool, wir haben 6000 Euro.
Chill, Bro. Einfach.
Oder der Klassiker ist, ich habe Mickey Mouse Heft Nummer 1.
Ja.
Okay. Da gab es da die Beilage nochmal in den 80ern irgendwie. Und, das,
ja, und in den 90ern.
Ja, da gibt es da so kleine Dinge, wo drauf achten muss, ist da ein Preis drauf, ist da was weiß ich was drauf. Und ich habe das Heft 6 Mal, was kriege ich dafür? So, ja,
lustige
3 Euro.
Lustiges Taschenbuch Nummer 1, ich habe gehört, das sind irgendwie ein paar tausend Euro.
Ja.
Mhm. Das hier ist Klopapier in der Fit-Auflage.
Ja, das ist aber auch so, das ist auch ein Lernprozess halt im Prinzip.
Klar, klar.
Weil,
und die Kunden wissen es ja nicht. Die kriegen halt irgendwie bei Bares für Rares oder sonst irgendwie, kriegen die so Peak-Situationen mit. Und das muss man ja auch dann erstmal lernen. Ja. Und ich glaube, ich bin tatsächlich auch mal in so einem Laden sehr über den Tisch gezogen. Mhm. Ich habe mir einen Stapel Asterix-Hefte als Kind auf dem Flohmarkt gekauft, und da war ein Susko- und Whiskey-Heft zwischen, das noch sehr gut erhalten war. Ich glaube, da hätte ich auch mehr für kriegen können.
Aber waren denn mal Schätze dabei? Also habt ihr mal was angekauft, wo ihr hinterher gesagt habt,
ja,
oh, guck an. Das.
Wir haben, also unser größtes Beispiel war, als wir ungefähr 800 Comics aufgekauft haben, die auch zu einem relativ günstigen Preis, weil der halt nicht die Zeit geben wollte, um mal drüber zu gucken. Und das skimmst du durch einen Haufen 90er-Ware, in der halt auch viel Spawn drin ist. Und dann, okay, da ist auch Batman drin. Aber du siehst nicht jeden Titel. Du kannst nur so irgendwie, also du bist jetzt hier, du musst hier 4 Longboxen irgendwie durchgucken in einer halben Stunde, und dann will der irgendwie mal zum Pott kommen. Und dann denkst du, ja, okay. Und dann haben wir mit dem einen Preis ausgemacht, der fair war für alle Beteiligten, solange bis wir zu Hause festgestellt haben, da sind 2 Erstauftritte von Harley Quinn drin.
Okay.
Und zwar in 96, 98 ungefähr, also im richtig, richtig schönen Zustand. Das waren unsere Schätzchen bis jetzt, das war also die größten, die teuersten Hefte, die wir hatten. Aber wir hatten auch schon, keine Ahnung, Erstauftritt Molten Man war jetzt vor kurzem dabei.
Also das sah räudig aus, das Heft, also geklebt, aber es ist halt quasi das zweite Jahr Spider-Man, ne? Also wir reden von Heft 28 oder irgendwas in der Richtung.
Ja.
Das dann in dem Zustand, glaube ich, 80 Euro wert war von 2000 irgendwas, was in einem guten Format gewesen wäre. Aber es ist trotzdem, ich meine, so rein vom
für ein Heft ist das sehr viel
vom Geld. Historischen also, Wert. Oder, ja gut, oder was weiß ich, wir haben irgendwelche First Appearances in The Walking Dead gehabt, wo es so ein Heft auch mal 60 Euro kosten konnte und so weiter.
Mhm. Ja. Das ist ja noch nicht so alt.
Genau, es ist immer, oder was nicht, was wir gerade noch haben, ist das McFarlane-Cover von Batman,
ja,
die genau. 400 irgendwas, schlag mich tot.
Nee, 140.
140.
Also du meinst die Nummer auf dem Herd,
Ah.
Frag mich ja.
Das andere waren die Euro.
Ja, das andere waren die Euro. Ich komm jetzt auch nicht drauf.
Ja, aber das ist immer so in der Fülle kommen da immer mal so zwischendrin so ein paar Perlen noch.
Seht ihr, was ich meine? Also ich hab das Cover von diesem Spider-Man-Heft im Kopf und ich hab das Cover von diesem Batman-Heft im Kopf. Nummern muss ich über den Daumen peilen. Ich kann mir das nicht merken.
Hm.
Also nicht alle.
Ja gut, klar. So ein paar, ja, ist halt auf jeden
Fall. Wie auch.
Ja, klar. Ja.
Und andersrum, hattet ihr auch mal was, wo ihr ins Klo gegriffen habt, wo ihr erst dachtet, ja klar, auf jeden Fall kaufen wir an, das werden wir auf jeden Fall gut los.
Es war gar nicht das Bernsteinzimmer, hier wurde nur länger nicht geputzt.
Ja, so nett war. Ja gut, wir haben ja am Anfang haben wir ja relativ wahllos oder ziemlich viel angekauft.
Ja.
Da kommt halt auch viel, ich nenne es immer ganz gern so Altherren-Alben-Comics halt irgendwie rein, die uns jetzt seit 7
Jahren. Findest du Eisenherz?
Ja, also auch welche, ja. Ich meine, die begleiten uns seit 7 Jahren. Manche sind mittlerweile in der 50 Cent oder Euro Kiste gelandet. Die haben, also es ist ein kleines Abschreibungsprojekt aus Platzgründen halt im Großen und Ganzen, da gehen sie dann weg. Aber wir sind mittlerweile viel gezielter und ausgewählter geworden mit Sachen, die wir ankaufen einfach.
Also halt, dass du halt in der großen Sammlung dann trotzdem, dann hast du dann 5. Spawn 12 dabei.
Ja, na, klar, gut, Spawn ist ja überall.
Richtig, also generell Image ist so halt, lustigerweise irgendwie Witchblade kriegen wir gar nicht so oft rein.
Anscheinend.
Das wollen die Leute immer noch haben, aber manche Sachen siehst du halt immer wieder und immer wieder und immer wieder. Und dann stellenweise haben Leute Dinge dreimal. Also die haben dreimal das gleiche Heft. Und das ist dann halt so, ja, okay, ich bezahl's dir, aber ich hab's jetzt halt für die nächsten 100 Jahre in der Kiste. Mhm,
genau.
Ich würde sagen, wir könnten wahrscheinlich noch stundenlang weitersprechen.
Ja, wahrscheinlich.
Aber wir werden jetzt, weil die Bibliothek uns eigentlich weniger Zeit gegeben hat, als wir genutzt haben, hier mal zu einem vorläufigen Ende kommen, weil ihr habt uns ja freundlicherweise auch in euren Stream eingeladen.
Genau, genau.
Und da werden wir auch sehen, dass wir das, wenn ein bisschen Zeit verstrichen ist und wir wieder zurück ins Leben gefunden haben, werden wir, glaube ich, unser Gespräch nochmal fortsetzen.
Genau.
Ja, aber dann fragen wir euch Sachen.
Das ist vollkommen okay.
Na gut, ich bin.
Das ist dir falsch erklärt worden.
Wir hätten viel fieser fragen sollen.
Ja, genau. Ja, um das Thema kurz zurückzukommen, weil wir ja vorhin sagten, das ist, ich meine, die Ausgleich des Schwarmintelligenz seid ja auch teilweise ihr, weil ich meine, euch kann man halt auf dem Weg zur Arbeit sonst wo oder irgendwie hören und sich da quasi auch nochmal über Titel informieren, die man vielleicht sonst nicht auf dem Schirm hatte. Und da muss ich auch sagen, bin ich sehr dankbar drum für euch und auch andere Podcast-Kollegen, die das machen, die dann vielleicht einfach nochmal Horizonte öffnen, die man sich für sich selbst vielleicht nicht geöffnet hätte.
Sehr schön, dass das funktioniert. Herzlichen Dank dafür und danke für eure Zeit.
Danke
für und wir werden uns bestimmt auf dem Salon jetzt noch ein, zwei Mal begegnen.
Ich gehe davon aus.
Zum Beispiel, wenn der Andreas nachher beim Gipfel der deutschen Comic-Podcaster uns auf der Bühne vertreten wird.
Da bin ich auf jeden Fall im Publikum.
Vielen lieben Dank und bis später.
Bis später.
It's time to get the world talking about Black-led brands. We all have our favorites, our ride or dies, and the ones we can count on to help us live out our best lives. But we can't keep them all to ourselves, so if you're feeling like Black Opal Beauty, tell somebody. If the lip bar gives you a lip for every drip, let them know. And if your hair is doing the do, shout that out too. Because one shout out leads to another, and almost half of Black-led brands are discovered by word of mouth. Join Walmart in shouting out your favorite Black-led products, creating a new world of choices at walmart.com/blackandunlimited.